Der Sicherheitsposten stand am Fuß der Treppe und sprach in sein Telefon. Als sie herunterkam, steckte er es weg und begleitete sie stumm zum Nebeneingang. Durch die Glastür beobachtete er, wie sie wegfuhr. Anderthalb Stunden später parkte sie ihr Auto in einer kleinen Straße in der Nähe der Sunderland Avenue. Sie hatte sich zuerst auf einer Karte von Oxford orientieren müssen, da sie sich in diesem Stadtteil nicht auskannte. Bis zu diesem Augenblick hatte sie wie mechanisch unter dem Eindruck ihrer übergroßen Aufregung gehandelt, doch als sie jetzt in der Dunkelheit des frühen Morgens aus dem Auto stieg, die kühle Nachtluft einatmete und alles um sie herum friedlich war, überkam sie plötzlich Misstrauen. Wenn sie nun träumte, wenn ihr nur jemand einen Streich spielte. Gut, es war zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Sie steckte mittendrin. Sie holte den Rucksack aus dem Auto, mit dem sie so oft zum Zelten nach Schottland oder in die Alpen gefahren war, und dachte daran, dass sie zumindest wusste, wie man unter freiem Himmel überlebte. Im schlimmsten Falle konnte sie immer noch einfach wegrennen, in die Berge. Es war lächerlich. Aber sie setzte den Rucksack auf, schloss das Auto ab, bog in die Banbury Road ein und ging sie 200 bis 300 Meter entlang bis dorthin, wo die Sunderland Avenue links vom Kreisverkehr abzweigte. Sie kam sich so dumm vor wie noch nie in ihrem Leben. Doch als sie um die Ecke bog und die seltsam geformten, an Kinderzeichnungen erinnernden Bäume sah, die auch Will gesehen hatte, da wusste sie, dass zumindest eines stimmte. Unter den Bäumen stand auf der anderen Seite der Straße im Gras ein kleines rot-weißes Zelt aus Nylon, wie es Elektriker aufstellen, um sich bei der Arbeit vor Regen zu schützen. Daneben parkte ein weißer Ford Transit ohne Kennzeichen mit getönten Scheiben. Sie durfte jetzt nicht zögern. Geradewegs ging sie auf das Zelt zu. Als sie es fast erreicht hatte, schwang die Tür des Lieferwagens auf und ein Polizist stieg aus. Die Straßenlaterne unter dem dichten grünen Blätterdach schien ihm direkt ins Gesicht und ohne seine Mütze sah er sehr jung aus. »Darf ich fragen, wohin Sie wollen, Madame?« »In das Zelt.« »Das dürfen Sie leider nicht, Madame. Ich habe Befehl, niemanden in die Nähe zu lassen.« »Gut«, sagte sie. »Ich bin froh, dass man es jetzt bewachen lässt. Aber ich komme von der Physikalischen Fakultät. Sir Charles Latram bat uns, die Sache schon mal anzusehen und ihm zu berichten, bevor sie dann gründlich untersucht wird. Und ich würde das gerne jetzt tun, solange hier noch nicht so viel los ist, Sie verstehen doch.« »Doch, ja, aber können Sie sich irgendwie ausweisen?« »Natürlich.« Sie setzte den Rucksack ab und holte ihre Brieftasche heraus. Unter den Dingen, die sie aus der Schublade im Labor genommen hatte, war auch ein abgelaufener Bibliotheksausweis von Oliver Payne. Nach viertelstündiger Arbeit an ihrem Küchentisch hatte sie mit Hilfe des Fotos aus ihrem Pass etwas zustande gebracht, das hoffentlich echt aussah. Der Polizist nahm die Plastikkarte und hielt sie sich vor die Augen. »Dr. Olive Payne?« las er. »Kennen Sie zufällig eine Dr. Mary Malone?« »Natürlich. Sie ist eine Kollegin von mir.« »Wissen Sie, wo sie jetzt ist?« »Zu Hause im Bett, wenn sie vernünftig ist. Warum?« »Soviel ich weiß, arbeitet sie nicht mehr an ihrer Fakultät, und ich dürfte sie hier nicht durchlassen. Wir haben sogar Befehl, sie festzunehmen, wenn sie es versucht. Und als ich sie jetzt sah, dachte ich natürlich, sie seien womöglich diese Frau, wenn Sie verstehen, was ich meine.« »Entschuldigen Sie bitte, Dr. Payne.« »Ja, ich verstehe«, sagte Mary Malone. Der Polizist warf einen letzten Blick auf die Karte. »Scheint in Ordnung«, sagte er und gab sie ihr zurück. Er war nervös und redselig. »Wissen Sie denn, was unter diesem Zelt ist?« »Nicht aus erster Hand«, sagte sie. »Deshalb bin ich ja hier.« »Ja, richtig. Bitte sehr, Dr. Payne.« Er trat zurück und sie band den Eingang des Zelts auf. Sie hoffte, dass er nicht sah, wie ihre Hände zitterten. Den Rucksack an die Brust gedrückt, trat sie ein. Überlistete den Wächter. Das hatte sie getan. Aber sie hatte keine Ahnung, was sie im Zelt vorfinden würde. Für eine archäologische Grabung, eine Leiche oder einen Meteoriten wäre sie gewappnet gewesen. Doch nichts in ihrem Leben oder ihren Träumen hatte sie auf das ungefähr einen Quadratmeter große Fenster in der Luft vorbereitet. Und auf die schlafende Stadt am Meer, in der sie stand, nachdem sie durch das Fenster gestiegen war.